Ja, damit wir auf Gott hören können, wollen wir jetzt einfach nochmal stille werden, jeder für sich. Wir haben gerade gesungen, wir wollen auf Jünger sein, Schüler Jesu sein, Schülerin Jesu. Und das ist ganz, mal ganz gut, man hört. Das wollen wir jetzt tun. Herr, du hast gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und darum bitten wir dich heute Morgen, gib uns die Ohren, das Hören eines Jüngers, einer Jüngerin, damit wir hören, was du uns zu sagen hast, damit wir ja offen sind für die Begegnung mit dir. Wir wollen dich loben und preisen und dir die Ehre geben und wir freuen uns, dass du heute hier bist. Amen. Bruder Andrew, das ist der Gründer von Open Doors, der inzwischen verstorben ist, der hat mal eine Geschichte erzählt aus Asien, wo er einen asiatischen Christen kennengelernt hat. Und dieser Mann hat seine Geschichte mit Jesus erzählt und hat gesagt, meine Freundin hat mich verlassen für einen anderen Mann und dann war ich so von der Rolle, als mich ein Christ eingeladen hat, bin ich das erste Mal in meinem Leben dann mitgegangen in eine Kirche, in eine Hauskirche, weil in diesem asiatischen Land Kirchen offiziell verboten waren. Er sagt, dort saßen 50 Leute, die aus Überzeugung gesungen haben und gebetet haben. Der Pastor hat dann auch über das Gebet gesprochen anhand der Bibel. Und er sagt, und plötzlich stürmten Polizisten diese Hauskirche. Ich war das erste Mal da. Sie haben 5 Leute aus der Hauskirche verhaftet, darunter den Pastor und mich, der das erste Mal da war. Und dann hat er geschrieben, sein Arbeitskollege hat diesem Polizisten noch gesagt, der gehört gar nicht zu uns, aber das hat nichts genutzt. Er wurde mit den anderen 4 mitgenommen. Und im Polizeiwagen hat denn der Pastor noch gesagt, wenn sie euch Probleme machen, wenn ihr in Schwierigkeiten geratet, dann ruft Jesus an, der wird euch helfen. Und dann kam er also dahin, das Erste, was er gesagt hat, hat gesagt, ich bin gar kein Christ. Und er hat gesagt, ja, aber Sie sind ein Verbrecher, denn Sie sind mit Christen zusammen. Und ob Sie Christ sind oder nicht, werden wir rausfinden, wenn wir Christen foltern, dann schimpfen die Christen uns eben nicht aus und spätestens dann werden wir wissen, wo sie hingehören. Dann wurde ihm ein bisschen mulmig und tatsächlich, er wurde, obwohl er unschuldig war, geschlagen, getreten, hatte eine Rippe gebrochen. Und dann hat er sich an das erinnert, was der Pastor gesagt hat, und er hat gebetet, das erste Mal in seinem Leben, Jesus, wenn du Gott bist, dann hilf mir und gib mir Kraft, dass ich das durchstehe. Und dann hat er gesagt, das war plötzlich so, als würde kühlendes Wasser durch seinen Körper strömen, dass er die Schmerzen nicht mehr so wahrgenommen hat. Und dann sagt er, ich wusste in diesem Moment, diese Kraft kommt von Jesus, weil er hat ja gebetet und es wurde besser. Man hat ihn noch ein bisschen weiter gefoltert und am nächsten Morgen hat man ihn entlassen und ihm gesagt, versprechen Sie, dass Sie nie mehr in eine christliche Versammlung gehen. Man hat ihm also abgenommen, dass er das erste Mal wohl da war. Und dann hat er etwas gesagt, das lese ich euch jetzt vor, bevor ich gehe, möchte ich Ihnen danken. Und die waren dann ganz verblüfft und gesagt, uns danken. Und dann sagt er, ja, danke, denn ihr habt mich zu einem Christen gemacht. Eure Grausamkeit hat mich dazu gezwungen, Jesus anzurufen und zu meiner Überraschung hat er mir Kraft ins Herz geschenkt und mir Liebe erwiesen. Und dann hat er gesagt, die Beamten waren fassungslos, sowas haben sie noch nicht gehört. Er sagt, er war auch fassungslos, er hat sowas auch noch nicht gehört. Und dann sagt er, jetzt bin ich frei, ich möchte nur noch eines anderen von Jesus erzählen. Also schlecht gemeint. Und Gott hat das irgendwie ganz anders gewendet. Jemand ist sogar zum Glauben gekommen in so einer Situation. Erstaunlich, wie Gott manchmal wirkt. Ähnlich ist es, wie Holger letztes Mal gesagt hat, schon in der Predigt über Apostelgeschichte, dass die Christen verfolgt werden und trotzdem gehen sie gerade deshalb los und erreichen andere Menschen. Schlecht gemeint und Gott macht was Gutes draus. Heute öffnet Gott Also er schließt die Tür in Jerusalem, öffnet jetzt viele neue Türen, heute die Tür in Samaria. Wir lesen unseren Text aus Apostelgeschichte 8, die Verse 5 bis 8 und Vers 12. Da heißt es, Philippus aber kam hinab in die Stadt Samariens und verkündete ihnen Christus. Die Menge hörte ihm bereitwillig zu und sie sahen auch die Wunder, die er tat. Viele böse Geister wurden ausgetrieben, fuhren mit lautem Geschrei aus. Außerdem wurden viele Menschen geheilt, die gelähmt oder verkrüppelt gewesen waren. Darüber herrschte große Freude in der Stadt. Doch jetzt, als Philippus ihnen die Botschaft vom Reich Gottes verkündete und über die Person und das Werk von Jesus Christus sprach, wandten sie sich Philippus zu und schenkten ihm Glauben und Männer und Frauen ließen sich taufen. Drei Gedanken möchte ich uns mitgeben. Das erstmal Hingehen zu den Menschen. Philippus ist einer der sieben Diakone. Also es ist nicht der Jünger Philippus, sondern der Diakon Philippus. Wir wissen noch aus Apostelgeschichte 6 vielleicht, das war ein Christ mit gutem Ruf. Man hat geachtet, die mussten guten Ruf haben. Sie sollten den Heiligen Geist, man sollte in ihrem Leben spüren, dass er da ist. Und die sollten Weisheit von Gott besitzen. Das traf auf diesen Mann zu. Und jetzt lesen wir in Vers 5, am Anfang, Philippus kam aber hinab in die Stadt Samariens. Also wer schon mal in Jerusalem war, weiß, das liegt ziemlich hoch und man muss immer fast bergab gehen. Ne? Also wenn man nach Samarien geht, geht es einfach runter. Jerusalem liegt über 700 Meter hoch, über Meeresspiegel, es geht also hinab. Das ist jetzt die geografische Beschreibung, aber für Christen, manchmal müssen Christen auch im übertragenen Sinne hinabgehen, dahin, wo die Menschen sind und nicht unter sich bleiben. Und man kann sich kaum vorstellen, wie schwierig das für einen Juden war, jetzt hinabzugehen nach Samaria. Wir alle kennen die Geschichten von den Samaritern, aber geschichtlich hat das einen langen Hintergrund. Im Jahr 930 vor Christus, also lange, lange her, gab es also in Israel einen Streit, der Nachfolger von König Salomo, Rehabiam hieß der, hat dem Volk große Steuern auferlegt und es kam zu einer Spaltung im Land. Zwei Stämme, Juda und Benjamin, blieben das Nordreich Juda, da wo Jerusalem liegt. 10 Stämme gründeten Israel und da liegt Samaria als Hauptstadt. Und die beiden mochten sich nicht. Und im Jahr 722 vor Christus kamen die Assyrer, eroberten Israel, also das Nordreich, dort, wo die 10 Stämme lebten, schleppten viele Leute weg aus Israel und siedelten dafür Heiden an, fremde Leute aus anderen Ländern, das haben die so gemacht, damit es nicht zu Unruhen kommt. Das war ganz geschickt von denen ausgedacht. Also jetzt lebten in dem Land Juden und Heiden und mit der Zeit haben die sich vermischt. Und dann wurde dieses andere Reich, die zwei Stämme, das Südreich, also Juda und Benjamin, da wo Jerusalem liegt, die wurden dann auch erobert von den Babyloniern über 120 Jahre später, kamen in Gefangenschaft, aber die kamen wieder zurück, diese Juden, und bauten den Tempel auf. Und jetzt hatten Leute aus dem Nordreich, die also diese 10 Stämme war, gesagt, wir würden gerne mithelfen beim Bauen. Und die Juden, die zurückgekommen aus der Verbannung, haben gesagt, nein, ihr dürft nicht mithelfen, denn ihr habt euch mit anderen Völkern, mit anderen Göttern vermischt. Wir wollen nicht, dass ihr mitbaut beim Tempel. Da spitzte sich noch zu. Die Samariter taten dann im 4. Jahrhundert vor Christus etwas, was das Fass zum Überlaufen brachte. Die haben gesagt, wenn die anderen nichts mit uns wissen wollen, dann bauen wir uns einen eigenen Tempel. Und dann haben wir auf dem Berg Garizim ihren eigenen Tempel gebaut. Und dann haben gesagt, das Alte Testament lehnen wir ab und nur die 5 Bücher Mose sind für uns noch wichtig. Und man kann sich vorstellen, für Juden waren jetzt Samaritaner ihr Lehrer, also Leute, mit denen man nichts zu tun haben wollte. Viele Juden dachten, alles, was man den Leuten schenken muss, ist eine richtig harte Gerichtsbotschaft. Die sollen mal richtig hören, was Gott darüber denkt. Der Jünger Jakobus und der Jünger Johannes, als sie mit Jesus unterwegs sind, kommen sie in eine Stadt und da weigern sich die samaritanische Stadt, Jesus und die Jünger unterzubringen, also zu beherbergen. Und dann haben Jünger Johannes und Jakobus genau die Antwort, die in dieses Denken fällt. Wir lesen das in Lukas 5, 9, Vers 54. Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? So dachten Juden über Samaritaner. Die brauchen Gericht, Feuer. Den muss man richtig mal Feuer anheizen. Der Diakon Philippus, der überwindet jetzt alle diese Vorurteile durch den Heiligen Geist. Der hat gesagt, ihr sollt auch hingehen nach Samaria. Und er geht jetzt wirklich hin, trotz seiner Vorurteile zu den Menschen, weil er weiß, auch diese Menschen brauchen Jesus und er diente den Menschen dort. Was lernt man daraus? Ich möchte mal so sagen, im übertragenen Sinne müssen wir auch lernen, hinzugehen, da wo die Menschen sind. Auch manchmal die, über die wir Vorurteile im Kopf haben, mit denen wir uns schwer tun, weil die Menschen um uns herum brauchen Jesus und wir sind die, die Jesus kennen. Und darum sind wir aufgefordert, auch zu ihnen zu gehen. Jesus sagt ja, bis an die Enden der Erde. Das beginnt nicht in Paraguay oder auf den Philippinen, das beginnt jetzt hier, wo ich bin, da, wo Gott mich hingestellt hat. Das kann man lernen von Jesus. Jesus ging Menschen bewusst auf Menschen zu. Jesus ging Menschen nie aus dem Weg, sondern er ging zu den Menschen, er verbrachte Zeit mit den Menschen, er setzte sich zu Gruppen von Menschen, wo andere sagen, bist du ein Freund der Zöllner oder Sünder, bist du ein Weinfresser und Säufer, ein Fresser und Säufer, sagen sie ihm. Warum hat Jesus das gemacht? Weil Jesus Menschen am Herzen gelegen haben, weil Jesus dahin gegangen ist, wo Menschen ihn gebraucht haben, weil es Jesus im Herzen wehgetan hat, wenn Menschen ohne ihn gelebt haben. Und er wollte, dass sie die Botschaft vom Evangelium hören, die Botschaft der Rettung. Jesus wünscht sich nichts mehr, als dass Menschen ihn kennenlernen und wissen, es gibt einen Weg zum Leben und er selber ist dieser Weg. Die Frage ist, wie es mit uns steht. Manchmal haben wir auch Vorurteile gegenüber anderen Menschen, die so anders sind wie wir, mit denen man sich schwer tut. Und manchmal müssen wir vom hohen Ross sozusagen herabsteigen und zu diesen Menschen gehen und uns gebrauchen lassen, weil diese Menschen Jesus brauchen. Ich möchte dich heute mal fragen, wie es mit deiner Leidenschaft aussieht für Menschen, die Jesus nicht kennen. Ich befürchte, bei vielen von uns ist das so ein bisschen eingeschlafen, weil wir sind ja hier, ist schön, wenn man auf so einem heiligen Berg ist in der Gemeinde, dann fühlt man sich wohl. Das ist auch gar nicht falsch, aber man darf hier nicht bleiben. Man muss hin dann zu den Menschen mit dem, was man von Jesus bekommen hat. Wenn deine Leidenschaft für Jesus eingeschlafen ist, habe ich ein Beispiel für dich von einer Frau, die hieß Anne. Die hat eine Predigt gehört über die Leidenschaft Jesu und wie Jesus Menschen in der Welt sieht. Und ihr ist ziemlich klar geworden, in ihrer Umgebung gibt es nichts, was sie wirklich liebevoll fand. Da hat sie sich auch nie Gedanken darüber gemacht. Und sie hat dann sich vorgenommen, ich gehe spazieren und bete und möchte Gott bitten, dass er mir zeigt, die Welt so zu sehen, Menschen so zu sehen, wie er sie sieht, dass er mir zeigt, was liebenswert ist. Und dann schreibt sie, auf dem Gang, auf dem Spaziergang kommt sie vorbei an einem Asylantenheim und sie weiß, was man dort über alles über Menschen sagt, die geflüchtet sind. Und sie sieht eine junge Frau am Fenster stehen, die ärmlich gekleidet ist und sie guckt in diese Augen und sieht in diesen Augen plötzlich etwas, was sie noch nie gesehen hat, nämlich einen Abgrund von Angst, von Verzweiflung, von Hoffnungslosigkeit, Trauer. Und sie, Anne, hat immer vermutet, dass die Leute nur kommen würden aus schlechten Gründen, faules Gesindel aus dem Ausland. Und Jesus zeigt ihr plötzlich was ganz anderes. Und sie geht mehrere Stunden durch die Stadt und sie sieht plötzlich, was sie in all den Jahren, seit sie ihr lebt, noch nie gesehen hat. Sie sieht Menschen, Einrichtungen, Geschäfte und wiederum Menschen, die offensichtlich nach Liebe dürsten. Sie sieht Menschen, wo sie den Eindruck hat, denen geht es vielleicht gar nicht so gut, wie das auf den ersten Blick aussieht. Sie sieht Menschen, die sich nach Liebe sehnen. Jesus hatte die Welt lieb und sie erkennt ich nicht. Und an diesem Abend hat sie dann beschlossen, sich diesem Menschen zuzuwenden. Und sie hat Gott gebeten, den Schluss zu segnen. Und das hat ihr Leben verändert. Vielleicht habt ihr in der nächsten Woche mal Zeit für einen Spaziergang. Dann geht doch mal durch die Stadt. Mittwoch, Samstag, Markttag sind, Samstag sind noch mehr Menschen da. Geht mal durch die Stadt und betet, dass Gott euch mal zeigt, wie er die Menschen sieht. Oder schaut mal so Nachrichten, zu überlegen, was Jesus sieht, wenn er diese Nachrichten sieht. Ich glaube, man wäre überrascht oder wird überrascht, das festzustellen. Und das ist das Erste. Ne? Philippus geht dahin, wo man normalerweise nicht hingeht, zu den Heiden, zu den Samaritanern, den Irrlehrern. Das Zweite, er verkündigt die gute Nachricht. Das Erste, was Philippus tut, er predigt und erzählt den Menschen vom Reich Gottes. Er erklärt ihnen, Jesus ist nicht nur geboren, er ist nicht nur der Retter gewesen, er ist nicht nur gestorben, sondern sagt, Jesus ist auch auferstanden. Er sitzt jetzt zur Rechten Gottes, er spricht vom Reich Gottes. Er sagt, Menschen können gerettet werden von ihrer Schuld, von ihrer Sünde und sollen aber nicht nur das haben, sie sollen sich jetzt auch Gottes Herrschaft unterordnen, in seinem Reich leben, nach dem fragen, was Gott für ihr Leben vorhat. Und die Samaritaner hören die Worte und sie sehen die Zeichen, die Philippus tun kann mit der Vollmacht Gottes. Menschen werden von dunklen Mächten befreit, Kranke werden gesund. Und all diese Zeichen bestätigen eigentlich Jesus als Herrn und Retter. Die sagen, den ich euch verkündige, der ist wirklich der, der jetzt zur Rechten Gottes ist. Nur der kann sowas tun. Und er macht ihn aber auch deutlich, das wird später, nächste Woche dann klar, es geht nicht um die Zeichen, sondern um den, der die Zeichen tut. Sie sollen nicht die Zeichen bewundern, sondern den, der sie eben vollbringt. Das hat Jesus schon gesagt, als der reiche Mann und der arme Lazarus, der reiche Mann dann sagt, Herr, schick doch Leute zu meinen Brüdern, um sie zu retten, dass sie Wunder erleben. Und dann sagt Jesus zu diesem reichen Mann in Lukas 16, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Also der Reiche will selber hingehen und sagt Jesus, wenn sie das nicht glauben, es sind letztlich nicht Wunder, die Menschen überzeugen, sondern der, der die Wunder tut, überzeugt die Menschen. Die Zeichen sind, ich würde mich freuen, wenn wir mehr Zeichen erleben würden in der Gemeinde, ne? Wenn Menschen zum Glauben kommen, gesund werden, keine Frage. Aber das Eigentliche sind nicht die Zeichen, sondern Jesus, der die Zeichen tut. Philippus, der macht das Wesentliche, was man als Prediger tun kann. Der richtet die Blicke nicht auf sich, nicht auf die Zeichen, sondern auf Christus. Er predigt Christus. Nochmal, wir lesen es hier. Und verkündigte ihnen Christus. Ich habe mal gefunden, was ein Pastor, der in England eine Pastorenausbildung gemacht hat, der war in einer Kirche in London und dort hat irgendein genialer Geist auf der Kanzel einen Bibelvers hingeschrieben, den jeder Prediger sieht, wenn er auf die Kanzel geht. Nämlich etwas, was Griechen fragen, den Jünger Philippus, also nicht diesen Diakon, sondern den Jünger Philippus, ein Wunsch, den sie haben aus Johannes 12, Vers 21. Da wünschen sich nämlich diese Leute, Herr, wir möchten Jesus sehen. Das ist ihr Wunsch. Und das wurde den Predigern dahingeschrieben, damit jeder Prediger versteht, was Menschen erkennen müssen, wissen müssen. Sie müssen Jesus sehen. Ich soll predigen, um Jesus groß zu machen. Wir sollen, wenn wir anderen von Jesus berichten, eben von Jesus berichten, wie er unser Leben verändert hat. Wir sollen anderen Menschen Christus vor Augen malen. Warum? Alexander Garth, das Zitat hatte ich schon mal, hat geschrieben, Jesus ist das Zentrum des christlichen Glaubens, A und O, Alpha und Omega. An Jesus entscheidet sich alles. Darum ist es so wichtig, dass Philippus Jesus verkündet. Alles andere ist zweitrangig, drittrangig, viertrangig. Das Entscheidende ist, dass Menschen das Evangelium von Jesus Christus hören müssen. Ich möchte euch eine Predigt vorlesen, eine kurze, die ich schon zweimal gelesen habe, ungefähr alle vier Jahre. Aber die ist so genial, ich finde, das ist mit die beste Predigt, die ich je gehört habe, von einem Pastor, der 100 Jahre alt, der war jetzt im Ruhestand, ne? Seine letzte Predigt als 100-Jähriger durfte nochmal auf die Kanzel. Es war auch seine letzte Predigt, nicht weil sie so lang war, einfach es lag am Alter. Aber er hat das genial, darum darf man das auch alle paar Jahre wieder erzählen. weil es ist fast wie ein Bibeltext. Und wirklich, ich habe noch nie eine bessere Predigt gehört, darum lese ich sie euch nochmal vor. Mit Krücken ging er nach vorne und er hatte nur dieses eine Thema, Jesus, von dem hat er gesprochen. Wer war nicht in seiner Predigt drin? Und dann sagte er, mein Herr ist ein wunderbarer König. Er ist der König der Gerechtigkeit. Er ist der Herr der Herren und der König der Könige. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Sohn Gottes und der Menschensohn. Er ist der Heilige und wohnt bei den Sündern. Er hat die Galaxien erschaffen und er sieht das kleinste Atom. Er ist ohne Sünde und er liebt den Sünder. Er ist wahrhaftig und gerecht. Er ist der gute Hirte. Er ist der Friedefürst. Er ist das Brot des Lebens. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Er ist der Erste und der Letzte und der Lebendige. Er ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Er ist der Christus. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist der Heiland und der Erlöser. Er ist die Tür zu den Schafen. Er ist der Meister. Er ist der Lehrer. Er ist der Freund. Er ist der helle Morgenstern. Er ist der Bräutigam. Er ist der Weinstock. Er ist das Wasser des Lebens. Er ist das Licht der Welt. Er ist der Sohn Davids. Er ist größer als Abraham. Er ist der größte aller Propheten. Er ist der Ich Bin. Er ist das menschgewordene Wort. Er ist das Lamm Gottes. Er ist der Herr. Er ist der Messias. Er ist der Verheißene. Er ist der Sieger über den Tod. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Er ist das Alpha und das Omega. Sein Name ist Jesus. Jesus. In seinem Namen allein ist allein Heil. Und es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, in dem sie selig werden können, als der Name Jesus. In dem Namen Jesus werden sich beugen die Knie all derer, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und die Zungen aller werden bekennen, dass Jesus der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Und dann fasst er seine Predigt zusammen. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Sein Name ist Jesus, denn er rettet sein Volk von ihren Sünden. Jesus, mehr habe ich nicht zu sagen. Amen. Damit hat er mehr gesagt, als man anders sagen kann. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Es geht um Jesus. Das ist unsere Botschaft. Mehr können wir dem Menschen nicht bringen, weniger sollen wir ihn nicht bringen. Und ich wünsche uns, dass Gott uns dazu hilft. Aber ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, als Philippus predigt, sagt er, er predigte ihnen die Botschaft. Dieses ihnen ist ganz wichtig. Das ist nicht eine Botschaft, die so allgemein gestreut wird, sondern die für jeden Menschen ganz persönlich ist. Es reicht nicht, einzustimmen, dass Jesus ein toller Mensch war, dass Jesus Gott ist. Selbst das reicht nicht. Selbst das glauben die Teufel, bekennen, dass Jesus Gott ist. Sondern er muss mein Gott sein, mein Retter sein. Ich muss es in Anspruch nehmen, dass er für mich gestorben ist. Ich wünsche dir, wenn du vielleicht an diesem Punkt noch unklar bist, dass du eine klare Entscheidung treffen kannst für Jesus. Dass du nicht sagst, ja, Jesus finde ich cool, ist ein toller Typ oder ich glaube sogar, dass er Gottes Sohn war, der hat viele klasse Sachen gemacht. Sondern ich wünsche dir, dass du sagen kannst, wie der Jünger Thomas, nachdem er Jesus nach der Auferstehung gesehen hat, sagt er, mein Herr und mein Gott. Dieses Pronomen verändert alles. Habe ich das persönlich in Anspruch genommen. Ich lade dich ein, falls du Jesus so noch nicht kennengelernt hast, vielleicht heute zu sagen, ich möchte Jesus mein Herz auftun und mit ihm leben. Die beste Entscheidung, die Menschen treffen können, glaub es mir, das wird nämlich gleich im dritten Gedanken deutlich. Die Leute in Samaria, die sind von dieser Botschaft getroffen. Sie glauben an Jesus und lassen sich taufen. Und im dritten Gedanken heißt es, Erleben großer Freude. Es kommt zu einer Erweckung in Samaria. Nicht, weil Philippus so begabt war, sondern weil Jesus die Tür aufgemacht hat, der Heilige Geist an den Menschenherzen gewirkt hat. Die Samaritaner hatten es vielleicht ein bisschen leichter, denn Jesus war ja schon mal da gewesen in Samarien, am Jakobsbrunnen. Wir kennen die Geschichte. Da hat er schon gepredigt und da hat die Frau am Jakobsbrunnen schon gesagt, wir warten auf den Messias. Die Samaritaner glaubten auch, dass der Messias kommt. Und jetzt ist er da und jetzt kommt es in Samaria zu der Ernte, die Jesus schon in Johannes 4 angekündigt hat. Als er in Samaria ist, sagt er da schon seinen Jüngern, wir lesen das in Vers 35, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Und dann sagt er ihnen, sie sind reif für die Ernte. Er hat Jesus schon gesehen, schon damals sind Leute zum Glauben gekommen und jetzt bricht sozusagen so eine Erweckung aus. Das Evangelium hat Kraft, die Botschaft von Jesus kann die Ketten der Sünde zerbrechen, das Urteil des Todes ad acta legen, Menschen zum Glauben führen, Menschen retten in Jesus Christus. Was ist das Ergebnis dieser großen Bewegung? Natürlich kommen sie zum Glauben und lassen sich taufen. Und dann liest man in Vers 8, darüber herrschte große Freude. Wo immer Menschen Jesus kennenlernen, ist Freude eine natürliche Reaktion. Es gibt drei Kennzeichen für die Frucht des Geistes. Also die Frucht des Geistes in Galater 5 werden mehr genannt, aber es gibt drei so Kernkennzeichen in Römer 14 wird genannt, denn im Reich Gottes geht es um das, was der Heilige Geist bewirkt, zusammengefasst, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Das ist das, was der Heilige Geist schenkt. Und bei den Leuten in Samaria ist es nicht nur Freude, da ist es große Freude. Und da sind es nicht nur wenige Menschen, die ganze Stadt wird angesteckt von dieser Freude, weil viele Menschen zum Glauben kommen. Der Pfarrer Wilhelm Busch hat das einmal so berichtet, als er mit einem Mann redet. Da sagt dieser Mann zu ihm, ja, mit Speck fängt man Mäuse. Das erzählt ihr Christen uns immer, dass wir so arme Leute seien. Eigentlich geht es uns als Menschen, die Gott nicht wollen, doch super. Wir leben in herrlicher, sonniger Freiheit und ihr Christen versucht uns jetzt ein schlechtes Gewissen zu machen. Mit vielen süßen Worten wollt ihr uns fangen. Und dann in finsteren Keller locken, wo man nur noch den Kopf hängen lassen kann und ein recht trübseliges Leben führt, wenn man Christ wird. Und dann hat der Wilhelm Busch in seiner Art gesagt, oh, was für Verkehrung der Tatsachen. Ich habe damals dem jungen Mann ins Gesicht gelacht und ihm gesagt, die Sache steht genau umgekehrt. Der unbekehrte Mensch sitzt in einem sehr dunklen Keller, den er sich mit allerlei künstlichen Lichtlein zu erhellen sucht. Dabei ist aber draußen der helle Tag angebrochen, seitdem der Herr Jesus in die Welt gekommen ist. Und jetzt bitte ich Sie, springen Sie doch aus dem finsteren Keller in den hellen Sonnenschein der Gnade Jesu. Und dann schreibt Wilhelm Busch, ob er das getan hat, weiß er nicht. Aber die Leute in Samaria haben das getan. Die springen aus ihrem finsteren Keller, aus ihrer Verlorenheit in das Licht des Lebens, in die Gegenwart Jesu und lernen zu viele davon Jesus kennen. Das finde ich das Schöne an dieser Geschichte. Die Freude kann man fast spüren. Nicht nur im Himmel ist Freude, auch in Samaria war Feiertag. Wie gern möchte Jesus uns solche Freude bereiten? Ich möchte das so zusammenfassen, diese Botschaft, diese drei Gedanken. Was kann man also mitnehmen? Als erstes möchte ich uns Mut machen, dahin zu gehen, wo Menschen sind. Dort, wo wir sind, bei der Arbeit, im Studium, in irgendwelchen Vereinen, wirklich Zeugen Jesu zu sein. Wir sollen nicht zuallererst Menschen irgendwas aufquatschen. Es geht nicht in erster Linie um Theologie oder Richtigkeiten. Ich soll Menschen einfach erzählen, wie Jesus mein Leben anders gemacht hat. Ich soll von Jesus sprechen, das ist das Wichtigste. Denn wir verkündigen nicht Programme, sondern eben Christus. Und das Dritte, Gott möge schenken, dass wir dann vielleicht auch so große Freude erleben, wie die Leute in Samaria, wenn Mensch vielleicht durch dich zum Glauben kommt, in die Gemeinde kommt, Jesus kennenlernt, dass man einstimmen kann und sagen, große Freude, weil jemand Jesus kennengelernt hat. Wenn verlorene Söhne, verlorene Töchter ins Vaterhaus kommen, wird im Himmel gefeiert und wir dürfen dann vielleicht dabei sein, wenn wir das so erleben. Das wünsche ich dir und mir. Amen. Ich möchte noch mal beten. Herr, ich danke dir für den Philippus, der zu den Menschen hingegangen ist. Der hat seine Vorurteile überwunden. Der hätte auch woanders hingehen können, aber du hast ihn dorthin gebracht. Zu den Menschen, mit denen er sich sonst schwer getan hat und er hat dort gewirkt. Danke, Herr, dass er diesen Mut hatte. Gib auch uns den Mut, manchmal über unsere Vorurteile zu springen, sie hinter uns zu lassen und auf die Menschen zuzugehen, die dich brauchen. Gib uns, wie diese Anne in dieser Geschichte, den Freimut zu beten, dass wir Menschen mit deinen Augen sehen können, dass wir unsere Leidenschaft von dir neu anstecken lassen, die vielleicht eingeschlafen ist. Ich danke dir, dass du das dann auch tun möchtest. Und wir wollen dich bitten, dass wir dann das verkünden, was das Wichtigste ist. Ja, die Menschen wollen Jesus sehen, so hatten das die Griechen formuliert und wir sollen den Menschen eben diesen Jesus bringen und predigen, bekennen, bezeugen. Gib, dass wir von dir reden und ja, Menschen mit dir in Verbindung bringen. Und dann magst du es auch schenken, dass auch in unserer Gemeinde durch uns Menschen dich kennenlernen, zum Glauben finden. Das ist unser großer Wunsch. Gib es. Du weißt, ob auch jemand heute Morgen hier ist, der ja, vielleicht vor dieser Entscheidung steht, ob er dich in sein Leben, in ihr Leben einladen soll. Und ich möchte dich bitten, dass du ihr oder ihm Mut gibst, wirklich das Herz zu öffnen und zu sagen, ja Herr, komm in mein Leben. Ich möchte nicht nur, dass du der Herr bist, sondern mein Herr und mein Retter. Und ja, gib das, wir diese Chancen nicht immer so an uns vorbeistreichen lassen, sondern einfach das auch in Anspruch nehmen. Ich danke dir, dass du auch dazu deinen Segen geben wirst. Amen. Wir singen ein Lied.